Waske, der Bildungselite, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Episode auf meinem Kanal. Mein heutiger Gast ist der sympathische Freiburger Markus Hoppe. Markus Hoppe ist nicht nur Studiobesitzer, sondern ein Urgestein dieser Szene, und ich glaube, ihr kennt ihn alle. Und doch blieb ihm die Procard bisher, wenn auch zugegebenermaßen sehr knapp, stets verwehrt. Dieses Jahr konnte er erneut ein verbessertes, persönlich bestes Paket auf die Bühne stellen, aber erreichte eine für ihn enttäuschende Platzierung, nämlich den 4. Platz auf einer Regional Show. Nach dieser Platzierung und dem Desaster auf der Dennis James Classic von vor 2 Jahren machen sich langsam bei Markus Selbstzweifel breit. Genährt von negativen Kommentaren online und obwohl er weiß, dass er das Zeug zum Profi hätte, beginnt Markus langsam sein Ziel, nämlich die Procard, zu hinterfragen. Markus gibt uns in dieser Folge tiefe Einblicke in seine Gedanken und Gefühlswelt. Und das macht diese Podcast-Folge wirklich lohnenswert. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge mit Markus Hoppe. Und wie immer gilt, wenn ihr diese Podcast-Folgen feiert, dann tut mir doch einfach den Gefallen, abonniert meine Kanäle, lasst vielleicht eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify da und teilt diese Folge. Wenn ihr mich des Weiteren unterstützen wollt, könnt ihr das ganz einfach bei meinen Kooperationspartnern tun. Mit dem Code ELITE kriegt ihr stets die besten Preise bei HPN, Planet Food, Urus Tactical oder aber Nordsport und könnt nicht nur Geld sparen, sondern auch mich bei meinem Projekt weiterhin unterstützen. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß mit der Folge. Zeichnung. Was geht ab, Bildungselite? Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge und ich habe die Podcast-Stimme der Nation eingeladen. Ich habe tatsächlich im Fragesticker einige Anliegen gehabt, dass du doch bitte mal einfach 5 Minuten eine Geschichte erzählen sollst, damit die Leute irgendwas zum Einschlafen haben.
Okay, ist das immer noch aktuell tatsächlich?
Scheint ein Running Gag geworden zu sein, ja. Markus, schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung. Es wurde auch wirklich Zeit.
Es wurde Zeit. Ich habe dir schon selber geschrieben. Ich wollte dich immer schon einladen. Ich habe auch mit Jay schon geschrieben. Der ja, sagt, ich muss Markus unbedingt mal reinholen. Und dann kam mir immer Danny tatsächlich zuvor. Und ich denke mir immer so, warum soll ich dich einladen, wenn du eine Woche zuvor bei Garnikos schon alles erzählt hast?
Ja, wird dann
ein bisschen
schwierig.
Zeit verstreichen lassen, hat Danny dich wieder, ey, das kann doch nicht wahr sein. Naja, jetzt bist du hier. Du hast ein bisschen was zu erzählen.
Oh ja, einiges, glaube ich. Ja. Wenn es die Leute denn hören wollen oder wenn es euch interessiert.
Das ist deine Zeit, du kannst reden, worüber du willst. Und ich bin gespannt darüber, wo das Gespräch heute hingeht. Ich habe ein paar Punkte, aber du darfst natürlich auch gerne immer mal so einen Exkurs vornehmen. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass hier irgendwelche Leute unter einem Stein leben und nicht wissen, wer du bist, weil du bist ja schon relativ lange in der Szene, deswegen alle Leute, die sich das hier anhören, kennen dich wahrscheinlich, habe ich mal so ein bisschen was vorbereitet.
Okay.
Ich möchte nicht, dass du jetzt einfach sagst, hallo, ich bin der Markus und ich komme aus da und da und stellst dich selber vor, sondern ich habe einfach mal 10 Sätze vorbereitet, die aber offen sind. Und ich würde gerne, dass du diese Sätze nach deinem Gutdünken endest.
Wow. Ich nehme die Herausforderung an.
Alles klar. Ich fange auch ganz, ganz einfach an, okay? Ich heiße Markus und ich bin?
Zu alt, um den Sport so weiter zu betreiben, wie ich es in den letzten 20 Jahren gemacht habe.
Sehr geil, darauf gehen wir auf jeden Fall später noch ein, deswegen möchte ich da jetzt das Ganze unkommentiert lassen. Das Wichtigste im Leben ist für mich?
Gesundheit.
Greife ich auch mit auf?
Wie?
Greife ich später auch mit auf?
Ja.
Wenn mein Coach mir ein Cheat Meal verordnet, dann esse ich?
Alles, was mir vor die Flinte kommt. Nee, wenn es wirklich nur, wahrscheinlich, es geht um ein Cheat Meal.
Ein Cheat Meal.
Dann bin ich bei Kaiserschmarrn.
Ach Quatsch.
Kaiserschmarrn, könnte ich mich reinlegen.
Wie kommt's?
Ich bin ein Süßer, also wenn ich mich entscheiden muss zwischen salzig und süß, immer süß.
Ja.
Und Kaiserschmarrn ist so die geilste Mischung zwischen heiß, weil es frisch in der Pfanne noch gebrannt wird, und kalt mit dem Apfelmus. Und da kann so ein verfressener Kerl wie ich sich die Gosche nicht so einfach verbrennen. Und das ist einfach, glaube ich, auch noch aus der Kindheit. Meine Mutter hat es oft gemacht. Meine Freundin kommt aus Bayern, da gibt es das auch häufig. Also ich weiß nicht, woher es kommt, aber ich bin ein absoluter Freak, was Kaiserschmarrn angeht.
Ich hätte jetzt so gedacht, kommt Burger, Sushi, Pizza, aber Kaiserschmarrn, geil. Finde ich gut.
Nee, pfui.
Okay. Wenn ich nicht im Fitnessstudio bin, dann trifft man mich?
Auf der Harley.
Immer noch. Geil. Jetzt das Wetter wieder gut. Das heißt, die Saison ist angegangen.
Ja, wobei ich meine das ganze Jahr über angemeldet, sobald das Thermometer über 10 Grad gezeigt hat, und es kriegt unser Winter ja zum Glück öfters hin, fahre ich auch im Winter ab und zu mal zur Eisdiele und trinke einen Kaffee.
Eigentlich müsstest du dich mal mit Enrico Hoffmann zusammen auf eine kleine Motorradtour begeben.
Ja, wobei der Enrico, den hat es ein bisschen später erwischt mit dem Virus,
Ja.
dafür umso mehr.
Ja.
Also da geht er ja voll auf in der Thematik und sich da voll reingefuchst. So einer bin ich gar nicht. Ich habe weder technisch irgendwelche Affinitäten, noch kann ich da irgendwie rumschrauben. Ich bin derjenige, der kauft sich das Ding fertig, setzt sich drauf, hat seinen Spaß. Selbst beim Putzen tue ich mich ein bisschen schwer.
glaube, das wäre ich auch tatsächlich, wenn es soweit wäre. Das heißt, wenn da irgendwas kaputt geht, dann musst du damit zum Schrauber und das Ganze einstellen lassen, weil du hast ja fast davon keine Ahnung.
Ja, ich habe auch schon einen Mercedes früher, bei einer jungen Mercedes kaputt repariert, weil ich gedacht habe, ich kann da so einen Kettenspanner selbst wechseln. Hätte ich mal lieber lassen sollen. War ein teurer Spaß.
Aber guck mal, wenn du mit Enrico unterwegs bist, dann kann er sich ja darum kümmern.
Ja, wobei ich muss noch eine Sache dazu erwähnen. Der Enrico fährt eine Harley-Davidson.
Ja.
Ich habe noch eine in der Werkstatt, fahre momentan aber hauptsächlich in Indien. Das heißt, das
Ah.
Problem, dass seine eventuell stehen bleibt, habe ich nicht.
Ja, okay, verstehe. Ja, cool, dann muss ich mal vermitteln. Mache ich auf jeden Fall mal.
Ja.
Am wohlsten fühle ich mich.
Zu Hause auf der Couch.
Ah, das ist sehr gut. Das trifft sich gut. Bist du jetzt gerade zu Hause oder ist die Couch irgendwo bei dir im Gym?
Der ist bei mir im Gym. Und da du fragst, gehe ich davon aus, man hört im Hintergrund die Leute nicht trainieren.
Ein
Das war
bisschen,
nämlich
ein
meine
bisschen.
Sorge.
Ich wusste nicht, ob das hier bei uns im Haus ist oder ob das bei dir ist.
Eigentlich war das hier früher ein Solarium, der Raum vor dem Solarium.
Ja.
Direkt hier draußen sind die Leute am Pumpen und ich nehme hier drin die Podcasts auf.
Ja, gut. Ich denke, meine Leute wird es nicht stören, wenn da ein bisschen Eisen im Hintergrund klirrt. Das ist so dieses nostalgische Feeling dann, ne?
Mein reeller geht's nicht, oder? Echter, reeller als
Es
das
ist ein
geht.
Bodybuilding-Podcast, meine Güte.
Ganz genau. Leute, da dürft ihr euch nicht beklagen, wenn es mal klimpert und scheppert.
Eigentlich müsste im Hintergrund jemand immer stehen, wenn so zwei Scheiben gegeneinander schieben, damit das hier also dieses Feeling auch hat.
Stimmt, stimmt. Ich kann auch mal die Kamera schwenken und gucken wir mal raus ins Studio
Geil, ja.
rüber.
Das ist unten im Schwarzwalder Studio, ne?
Ja, genau. Also Freiburg, im
Ja.
schönen Herzen, mitten im Schwarzwald. Relativ nah an der Schweizer Grenze, da bin ich zu Hause.
Wie weit ist das von Karlsruhe entfernt?
Keule, nimm mal eine Stunde.
Nicht mal eine Stunde.
Ja, bist du in
Krass.
Karlsruhe?
Nee, 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 ich bin ja in Hamburg gerade. Wir machen an Pfingsten eine Live-Massenkonferenz in Karlsruhe.
Ah, wo macht ihr das?
Beim Luca Koch, Luco Gym heißt das.
Okay.
Irgendwo wirklich bei Karlsruhe, irgendwo im Schwarzwald.
Ja,
Und
stark. Also Karlsruhe ist von mir mit dem Auto 50 Minuten, mit dem Motorrad 10.
schau an. Ja, ich würde eigentlich mit dem Zug runterfahren, aber wenn ich mit dem Auto komme, dann mache ich da mal einen kleinen Abstecher zu dir.
Würde mich freuen.
Ja,
Sehr
mich
gerne.
auch. Cool.
Herzlich
Nimm.
eingeladen.
Danke, danke. Und das habe ich auf Videokamera jetzt.
Ja, und kriegst einen Pullover, kriegst du geschenkt von uns, wenn
Und
du
da muss ich
vorbeikommst.
ja jetzt kommen. Da muss ich ja doch Auto fahren.
Ja,
So ein Scheiß.
da
Für
musst
den
du das
Pulli tue
auch
ich alles, weißt du doch.
machen.
Bist du auf der FIBO?
Ja, ich bin am Samstag kurz für Massive auf der FIBO. Da verteilen wir ein bisschen Merch. Da hat er ein bisschen was vorbereitet, der Jay. Und am Sonntag, jetzt spontan, habe ich Climax noch gefragt, ob ich nicht Lust hätte, zu ihnen am Stand dazu zu stoßen. Da bin ich am Sonntag noch von 10 Uhr bis 15:30, 16 Uhr etwa auf meinem Stand von Climax anzutreffen.
Wollte ich jetzt gerade fragen, und das mitten in der Prep, aber ich glaube, da kommen wir gleich nochmal kurz zu, wie das Ganze jetzt so mit der Vorbereitung läuft. Ich möchte die Sätze noch kurz beenden. Die Person, die mich am meisten inspiriert, ist.
Das ist eine verdammt gute Frage. Also rein sportlich gesehen war Cameron Rohn immer jemand, den ich sehr bewundert habe. Also rein körperlich und auch die Leistung, die er erbracht hat. Aber aktuell, was mich am meisten motiviert, ist mein ehemaliger Chef und guter Freund Marco, der vor einem guten halben Jahr einen schweren Schlaganfall erlitten hat und sich gerade da aus diesem Loch, aus diesem dunklen, dunklen Loch wieder rauskämpft, ohne auch nur einmal zu meckern. Das ist etwas, was mich gerade extrem motiviert.
Coole Antwort. Wenn ich drei Werte nennen müsste, nach denen ich lebe, wären das?
Ehrlichkeit, Loyalität und lebe, als gibt es keinen Morgen.
Woher kommt das?
Bitte?
Woher kommt das? Gab es irgendein Ereignis, wo du sagst, dass du gelernt hast, dass
Motorradunfall,
du...
ja. Ich hatte einen an sich schweren Motorradunfall, der unglaublich glimpflich ausgegangen ist. Also, wo ich mich nur leicht verletzt hatte, wo aber der Notarzt, es war, also so blöd die Situation war, aber es war an sich dann doch auch wieder lustig, weil ich habe mich dann in dem Notfallwagen gut mit den Jungs unterhalten. Die kannten mich aus dem Instagram und so. Und als sie gemerkt haben, dass man mit mir ganz locker reden kann, hat er gemeint: Hey, pass mal auf, ganz ehrlich, als wir angekommen sind am Unfallort, dein Motorrad gesehen haben, haben wir gedacht, der Typ ist hinüber. Und dass ich dann doch noch ganz normal, also ich hatte bloß ein Bein, dass ich da so glimpflich dran vorbeigeschlittert bin, das hat mich aufgeweckt. Mein Leben situationbedingt so intensiver zu leben, bewusster, mehr drüber nachzudenken und dankbarer zu sein. Und das war vor 2 Jahren mit diesem Motorradunfall so ein echt einschneidendes Erlebnis.
Was ist da genau passiert?
Ich habe, wie gesagt, ich habe den Unfall unbeschadet überstanden. Bin dann
Ja,
ins Krankenhaus.
wie ist der Unfall entstanden? Das wollte ich
Ach so,
wissen.
ich wurde übersehen. Ich bin eine extrem lange Gerade entlang gefahren mit dem Motorrad, wollte gerade ins Training fahren und ein junges Mädchen kam mir entgegen, also im Gegenverkehr, und wollte vor mir abbiegen auf dem Parkplatz. Und sie sah mich nicht. Denn ich war weder zu schnell, noch konnte man mich überhören, weil das Ding laut war. Aber die muss in den Gedanken gewesen sein oder am Handy. Auf jeden Fall zieht die unmittelbar vor mir mit dem Auto links rüber. Und ich konnte nichts anderes, als mich auf diesen Unfall, auf diesen Aufprall kurz vorbereiten. Und bin dann auf die B-Säule geschlagen, auf die Hinterradachse, über das Auto drüber. Es war ein VW Polo. Und das war mein großes Glück, dass ich nicht in das Auto reingekracht bin, sondern über das Auto. Ein Überschlag auf die Trainingstasche. Und das hat mir den Arsch gerettet. Die Trainingstasche hat den größten Schlag aufgenommen. Und sonst, also, ja, Handgelenk war noch verstaucht. Also wirklich, ich kann es nicht oft genug sagen, was ich da Schwein habe.
Und gelingt es dir wirklich halt dann jetzt jeden Tag zu leben, als wenn es der letzte wäre?
Ich versuche es. Natürlich ist es ganz schnell auch wieder so, dass diese Routine reinkommt und man in den Trott des Alltags ganz oft das auch wieder vergisst. Nur in manchen Momenten oder Situationen kommt es in mir hoch und dann, wenn ich mich mal wieder über Dinge aufrege, die eigentlich banal sind oder mich beschwer, weil ich irgendwas nicht erreicht habe, dann versuche ich mich zu besinnen und zu denken, sei, pass mal auf, du lebst in Deutschland, du hast ein Dach über dem Kopf und du bist gesund und du hast eine gesunde Tochter, eine tolle Frau. Also man sollte öfters einfach sich etwas zurücknehmen und, glaube ich, sich bewusst sein, was man eigentlich hat und bescheidener sein. Und das habe ich durch den Unfall gelernt und versuche es immer wieder ins Gedächtnis zu rufen.
Stark. Jetzt hatte ich ja zum Beispiel letztens mit Justin gesprochen, der nach seinem Unfall da mal ein bisschen die Gedanken hat geteilt und auch mit Roman natürlich nach seiner Hüft-OP. Und beide haben gesagt, dass sie durch diesen Unfall eigentlich noch extremer in dieses Bodybuilding abgerutscht sind. Die halt gesagt haben, so jetzt ohne Rücksicht auf Verluste, weil ich will mir nachher nicht vorwerfen können, irgendwas nicht getan zu haben. Ich sehe das Ganze immer so ein bisschen wie so ein zweischneidiges Schwert. Zum einen könnte man halt sagen, so, okay, ich weiß, ich bin sterblich, ich gebe jetzt jeden Tag Gas, als wenn es mein letzter wäre und ich bereue nichts. Auf der anderen Seite vielleicht auch das Leben hat mir eine zweite Chance gegeben und ich möchte jetzt einfach versuchen, so gesund und möglich wie möglich zu leben.
Oh.
Auf
Tja.
welcher Seite vom Zaun stehst du?
Ich wünschte, ich könnte jetzt einfach sagen, ich stehe auf der besonnenen Seite, auf der vernünftigen. Also da würde ich sagen, die gesunde Seite. Aber ich glaube, da würde ich lügen, wenn ich sagen würde, ich stehe dort und betrachte das Ganze von dem Blickwinkel aus. Denn davon bin ich selbst noch weit entfernt. Sonst würde ich nicht immer noch nach 20 Jahren, glaube ich, diesen Sport so nacheifern, mit einer gewissen Zielsetzung und auch mit der Bereitschaft, meine Gesundheit zu riskieren. Obwohl ich ja nur wenige Minuten zuvor erzählt habe,
Genau.
dass man dankbar sein sollte, wenn man gesund ist und so weiter. Aber
Dass das Wichtigste für dich im Leben ist.
ja, aber wichtig ist es auch, glücklich zu sein. Und für mich bedeutet glücklich sein, das zu tun, was mich letztendlich glücklich macht. Und mich macht nun mal dieser Sport mit all seinen Facetten, mit allem, was dazugehört. Qualen, Freuden, Verluste, gehört alles dazu. Und das ist das, was mich glücklich macht. Ein Außenstehender kaum zu verstehen, was einen daran glücklich machen kann, sich zu quälen, zu hungern, zu schwitzen, Schmerzen zu haben. Und ich habe es auch ab und zu versucht zu erklären, aber eigentlich kann man es einem Außenstehenden, der den Sport so nicht macht, niemals so verklickern, glaube ich, dass er das wirklich nachvollziehen kann.
Es macht rational gar keinen Sinn.
Nein, überhaupt gar nicht.
Das ist eine emotionale Geschichte.
Zu 100%.
Ja. Auch das müssen wir so mal hinten anstellen, weil das kommen wir auf jeden Fall später nochmal. Zu Beginn meiner Bodybuilding-Karriere wollte ich. Punkt, Punkt, Punkt.
Aussehen wie Markus Rühl.
Echt jetzt?
Vielleicht stoße ich da mal ganz kurz an. Ich habe angefangen im Fitnessstudio wegen zwei Mädels von mir aus der Klasse. Ich fand die toll, die haben sich angemeldet. Ich habe mich im falschen Studio angemeldet, stand alleine da. Zweijahresvertrag musste ich selber zahlen, also gehe ich jeden Tag ins Studio. Hat Spaß gemacht. Und weil ich besser werden wollte, habe ich mir dann die ersten Heftchen gekauft. Sportrevue und Flex. Und da war Markus Rühl einer der Protagonisten, die oft auf dem Cover zu sehen waren. Und das erste Aufeinandertreffen mit diesem Cover und Markus Rühl und mir war pure grotesk. Ich sagte, Alter, wie hässlich kann ein Mensch sein? Und das freiwillig. Also da fand ich dann diese Fitnessmodels, die dann auch noch zu sehen war, wesentlich besser. Und es war ein Prozess, den ich durchgemacht habe, bis ich erkannt habe, wie geil ich das eigentlich finde, was der Markus Rühler darstellt. Aber das war nicht von heute auf morgen, sondern es war wirklich ein Prozess. Und irgendwann habe ich dann gesagt, der Typ ist so geil, der ist so einzigartig, der ist so anders. Ich will auch so sein. Ich will nicht sein wie jeder andere, ich will anders sein. Und habe ich mich halt in die Optik von Markus Rühl irgendwo verliebt gehabt. Und zwar an das Bild, vielleicht kennst du das, da war noch bei BMS am Pool gestanden, braun gebrannt, ich glaube in Vegas, kurz nach der Mr. Olympia, wo einfach am Pool steht, die Hände in der Hüfte und du diesen Mann schaust und versuchst, irgendwelche Fehler an ihm zu finden. Und es war einfach kein Star.
Ich glaube, ich kenne es.
Kennst du?
Wie war es denn, als du zum ersten Mal so ein Kaliber wie Markus in live gesehen hast?
Den ersten, den ich gesehen habe, war Ronnie Coleman
Ach krass,
bei
okay.
Top de Colmar, bei mir in der Nähe hier. Also Colmar ist nicht weit weg von Freiburg. Und das ist so eine, war auch jetzt vor kurzem erst wieder, Top de Colmar. Hat Dima gewonnen. Und der Coleman, das wissen wenige, hat Verwandte in Colmar. Und wurde jedes Jahr eingeladen, noch zu seiner aktiven Zeit, dort mit teilzunehmen, also als Gast. Und ich wusste nicht, dass Coleman da aufschlägt. Und ich habe dafür so einen französischen kleinen Hersteller, habe ich am Stand gestanden und habe Eiweiß verkauft. Und dann bin ich auf die Toilette. Und dann will ich aus der Toilette raus. Und auf einmal kommt Security, drei, vier Mann. Und hinter diesem letzten Security kommt auf einmal ein Schwarzer mit einer grellgelben Leggings, seine Magnumstiefel an und Oberschenkel, die für vier Brauereipferde hätten gereicht. Und dann stand ich da, völlig perplex, aus der Realität gerissen, schau den Mann an, als wie so ein Verkehrsunfall. Ich konnte nicht weggucken. Der war am Pinkeln und ich stehe da hinten dran und denke, das kann nicht sein. Dann steht da Ronnie Coleman vor mir. Ich habe das Maul nicht aufgekriegt und dann, das ging so schnell, dann war der wieder weg. Und dann war für mich die Sache gegessen, habe ich gesagt. Das, was dieser Mann in mir ausgelöst hat, diese Emotionen, diese Freude, das möchte ich auch anderen, in anderen auslösen. Und dann habe ich angefangen, ein bisschen schwerer und härter zu trainieren.
Aber da warst du ja schon im Bodybuilding mit drin, sonst hättest du ja
Ja,
nicht beim französischen Aussteller
war
gearbeitet, ne?
vielleicht 1,5 Jahre, zwei, vielleicht.
Okay. Ich beende meine sportliche Karriere, wenn.
Meine Fresse. Wenn ich erreicht habe, was ich mir als Ziel gesetzt habe. Das
Okay, da
Erreichen der
komme ich
Pro
später
Card.
nochmal zu. Und letzter Satz, die Pro Card bedeutet mir.
Weniger als viele, glaube ich, meinen.
Okay, gut. Dann haben wir jetzt, glaube ich, so einen allerersten Eindruck zu dir und ich möchte all das, was du jetzt schon angeteasert hast, gerne mal mit in dieses Gespräch nehmen um halt mit dir ein wenig über ja, deine aktuelle Situation zu sprechen. Du hast ja schon erzählt, du hast dich damals angemeldet im Fitnessstudio, einfach damals noch wegen ein paar Mädels, hast die Freude am Sport gefunden, bist dann irgendwann zum Bodybuilding gekommen und hast da dich eigentlich auch von den Besten der Besten inspirieren lassen, um dahin zu kommen. Ist diese Zielsetzung immer noch dieselbe? Also willst du immer noch so ein Freak sein und halt die Leute mit deinem Aussehen zum einen erstaunen und zum anderen auch begeistern?
Ja. Es ist nach wie vor so, dass ich gerne polarisiere auf eine gewisse Art und Weise. Ich mag es, mit Klischees zu spielen. Ich mag es, wenn die Leute mich in Schubladen stecken und das tun sie schnell und gerne, um sie dann von einem anderen zu belehren. Wie oft wird der Bodybuilder als dumm oder Neandertaler-mäßig abgestempelt oder ist nicht nachvollziehbar, dass wir den Sport so frönen, wie wir es tun? Das passiert so oft. Und wenn dann Leute, die meinen, sie sind einem sofort überlegen, sei es Intelligenz oder die Fähigkeit, sich zu artikulieren, und man lässt sich dann auf ein Gespräch ein und die merken auf einmal schon nach dem zweiten, dritten Satz: Oh mein Gott, wieso kann der zwei gerade Sätze bilden? Das sieht doch so aus, das geht doch gar nicht. Das ist eine Sache, die mir extrem große Freude macht. Die Leute
Suchst du
dann so ein
diese
bisschen.
Konversation wirklich? Also gehst du wirklich in diese Situation bewusst rein, um genau das zu provozieren?
Also, ich gehe jetzt nicht in einen Raum und sage so, ich möchte jetzt provozieren.
Ja.
Aber es ist fast immer dasselbe Spiel. Und
Ich frage nur, weil die meisten Bodybuilder sind ja sehr, sehr so die Eigenbrötler, die halt irgendwie dann in ihrem Fitnessstudio sind, in ihrem Heim sind und einfach sich auch gar nicht wirklich in die, ja, in die Welt hinauswagen.
das stimmt.
Und das
Das war
klingt für
ich
mich ja schon so, dass du
früher
halt.
auch.
Ja, dass du halt schon gerne irgendwie auf Menschen zugehst und halt versuchst auch diese Klischees so ein bisschen zu beseitigen, oder?
Voll. Voll. Ob es ein Restaurantbesuch ist oder ob es der Besuch im Europapark ist, du findest ganz schnell irgendjemanden, der sich mit dir unterhalten möchte und Fragen stellt. Und da gibt es dumme Fragen, die kriegen aber auch ihre Antworten. Dann gibt es wirklich tolle Fragen und auch Leute, die mich dann selbst überraschen, wo ich dann auch, also passiert mir genauso, sie abgestempelt habe oder eine Schublade gesteckt habe. Und mit diesen Menschen ist es fast so, dass die Unterhaltung, die Konversation sehr viel kreativer sich verhält oder dass man auf einmal merkt, dem anderen echt Unrecht getan zu haben. Und das macht mir schon große Freude, das immer und immer wieder zu erleben.
Okay. Sorry, das habe ich dich unterbrochen. Du hast gesagt, das ist die einige Sache und die andere Sache. Da habe ich deinen Gedanken unterbrochen.
Ja, die andere Sache ist natürlich, ich liebe immer auch so auszusehen, den Blick in den Spiegel. Da habe ich viele Jahre dafür gearbeitet, um ein Erscheinungsbild darzustellen, das in meinen Augen perfekt ist. Ne? Ganz, ganz große Anführungsstriche. Ich könnte mir zum Beispiel auch nie vorstellen, mich nicht zu trainieren oder was für mich zu machen, um zu vermeiden, dass ich in den Spiegel schaue und mich unwohl fühle. Also das ist ein Anspruch, den ich immer an mich habe. Ich denke auch, den werde ich noch haben, wenn ich 50, 60 Jahre alt bin, ein gewisses Aussehen zu haben, was mich glücklich macht. Alles, was ich getan habe, den Sport, habe ich nicht gemacht, um Frauen zu beeindrucken. Das funktioniert als Bodybuilder sowieso nicht, sondern ich habe das für mich gemacht. Und das verstehen auch ganz viele, glaube ich, da draußen nicht, dass man das hauptsächlich für sich macht. Natürlich ist die Aufmerksamkeit und der Zuspruch der Leute eine ganz tolle Sache. Aber letztendlich gefallen muss es nur mir. Und das größte Kompliment ist einer, wenn einer oder eine sagt: Weißt du was, also so wollte ich nie aussehen. So viele Muskeln würde ich nie haben wollen. Das ist ja schlimm. Tollstes Kompliment.
Aber könntest du das nicht alles auch machen? Leute inspirieren, Leute schockieren, Leute mit ihrem Schubladendenken konfrontieren und halt auch einfach so stabil aussehen, ohne Wettkämpfe zu machen, also ohne halt nochmal diese letzten 5 bis 10% zu gehen.
Ja, absolut. Und es ist auch so, dass ich zum Beispiel, ich war nie ein Fan von Wettkämpfen. Das war ein übles Mithängsel,
Ja.
was einfach notwendig ist. Zu der Zeit, wo ich angefangen habe, da gab es, also ich wollte damit Geld verdienen, ja, ich wollte mit diesem Sport Geld verdienen und davon leben, meinen Traum zu leben. Ich tat mich schwer mit dem Gedanken, wenn ich meine Arbeitskollegen angeschaut habe und ihnen in die Augen geschaut habe, und also die schon lange, 20 Jahre denselben Beruf gemacht haben, das hat mich verstört, anzuschauen und diesen Tagesrhythmus, die stehen morgens auf, die trinken ihr Kaffee, die rauchen, die kommen zur Arbeit, dann gibt es den nächsten Kaffee, dann rauchen sie, dann kämpfen wir uns irgendwie durch zur Mittagspause, dann hauen die sich irgendwas in den Kopf, wo sie gerade im Edeka gekauft haben, das heißt der Curry King mit Pommes, und dann sind sie froh, wenn irgendwann das Wochenende angekommen ist, und da leben sie dann. Da leben sie dann am Samstag und Sonntag, wobei sie leben eigentlich nur Samstag Nacht, Sonntag wird der Rausch ausgeschlafen. Und das wollte ich nie. Ich hatte das extreme Angst und Panik davor, in mich in diesem Hamsterrad zu drehen, wie all die anderen, und das Leben an mir vorbeiziehen zu lassen. Und als ich dann mit dem Sport angefangen habe und gemerkt habe, wie glücklich mich dieser Sport macht, und wenn es nur diese 2 Stunden im Gym sind, habe ich gedacht, dann mache ich halt das. Und es gibt ja die Möglichkeit, als Profisportler auch Geld zu verdienen. Und das war dann mein Ansporn. Da habe ich gedacht, hey, ich reiße mir jetzt so den Arsch auf, um es irgendwie zu schaffen, um mit dieser Sache, die mich so glücklich macht, meinen Unterhalt zu verdienen. Ich wollte nicht reich werden, aber ich wollte einfach mit dem, was ich liebe, Geld verdienen. Und das war immer und immer wieder der Ansporn, der mich angetrieben hat, was mir die Energie gegeben hat, dran zu bleiben, seit über 20 Jahren.
Jetzt hast du ja aber andere Einnahmequellen mit deinem Fitnessstudio zum Beispiel, mit deinen Sponsoren. Und du könntest es ja auch wie dein Kollege bei Massive, also der Anton, machen und sagen, hey, ich möchte immer noch stabil aussehen, ich trainiere, ich mache alles, was dazu gehört, aber halt diesen letzten wirklich 5 bis 10% Wettkämpfe zu machen, das muss ich nicht mehr tun. Ich muss mich da nicht jetzt nochmal diese letzten paar Meter quälen, um mich da auf die Bühne zu stellen, bewerten zu lassen. Dennoch hat man dich jetzt gerade wieder auf dem Invictus Cup in wahrscheinlich persönlicher Bestform wieder auf der Bühne gesehen. Warum?
Warum tut er das? Genau.
Genau.
Er hat auch diese Wettkämpfe
Die
so
gar nicht
hasst,
mag. Genau.
ganzes Szenario wegen der Pro-Card. Ich habe mir dieses Ziel gesetzt und das schon vor vielen Jahren. Die ersten Videos noch mit Team Andro, Matthias Boss, Busse, wusste Road to Pro-Card oder Road to Pro. Und wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, dann versuche ich da so lange das Ganze, oder ich beiß mich da so fest, bis ich es erreicht habe. Egal wie. Ob das jetzt Sinn oder weniger Sinn macht, sei mal dahingestellt. Aber es kommt noch so ein kleiner Punkt mit dieser Pro-Card hinzu, den ich euch nicht vorenthalten möchte. Ich glaube halt auch, dass wenn ich, so blöd es klingt, in meinem Status bei Instagram IFBB Pro stehen habe, ist das sehr wahrscheinlich noch für meine Coaching-Arbeit und für das Fitnessstudio hier wirtschaftlich gesehen von Vorteil.
Ja,
Das
das
ist
hast du
mein.
vor 5 Minuten gesagt, die Pro-Card bedeutet dir weniger, als die meisten vermuten würden. Ist es jetzt nur noch eine Prinzipsache?
Ich glaube, dass jetzt viele mich für diese Aussage aufhängen, weil ich eventuell damit eine gewisse Romantik zerstöre. Aber ja, es ist nur noch eine Profitsache. Ich werde, wenn ich die Profi-Karte bekomme, auch keinen Profi-Wettkampf besuchen. Aus 2 Gründen. Grund 1, ich mag keine Wettkämpfe. Punkt 2, aus Respekt den anderen Profis gegenüber. Ich glaube, ich habe bewiesen, dass ich in gewisser Weise das Zeug zum Profi habe.
Ja.
Ich wäre niemals ein guter Profi, dafür habe ich einfach zu viele Schwächen und mache das jetzt auch schon zu lang. Ich habe viele sehr treue Fans, habe aber das Gefühl, mich schwer zu tun, neue Fans dazu zu gewinnen, weil ich vielleicht einfach die ältere Generation bin und die jüngere Generation, die nachgekommen ist, die verfolgt halt lieber die Karriere zum Beispiel von Justin oder anderen Athleten, die weitaus jünger sind. Und das ist auch richtig so. Ich habe auch keine Schwierigkeiten damit, meinen Platz endlich zu räumen, damit andere mehr ins Rampenlicht kommen. Aber ich habe mir dieses Ziel gesetzt, diese Pro-Card zu bekommen. Und es haben schon so viele andere Athleten diese Pro-Card bekommen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt so nach außen hin das Bild von einem Profi-Bodybuilder darstellen. Und da ist so eine Sache, sich selbst zu loben oder zu sagen, hey, ich bin doch ein Profi-Bodybuilder, schaut mich doch mal an, auf der einen Seite. Das ist nicht meins. Aber ich glaube, ich habe jetzt da beim Invictus Cup 124 Kilo beim Einbiegen gehabt, auf 1,80 Meter. Ich glaube, das war schon profimäßig. Warum es der vierte wurde, ich habe da ein bisschen mit der Martina Herget, die hat sich gestern gemeldet und auch mit
Ja.
der Fitna. Und ja, ich habe es nicht so mit der Platzierung, aber ich weiß nicht, was mir angemerkt hat, mich hat es jetzt nicht wahnsinnig gestört, weil es war ja eigentlich kein wichtiger Wettkampf. Sehr viel wichtiger wird es jetzt bei den nächsten Wettkämpfen.
Ja, da möchte ich direkt gleich eigentlich anknüpfen. Eine Frage noch zu dem Statement, dass du gesagt hast, du möchtest gar keinen Profi-Wettkampf machen. Gibt es nicht noch irgendwie dann doch noch einen Wettkampf, der dich persönlich irgendwie mal reizen würde, einfach um mal mitgemacht zu haben? Sei es, dass man sagt, oh, ich wollte schon immer mal auf der New York Pro stehen oder ich wollte schon immer mal in Amerika auf einem Profi-Wettkampf stehen, mal gucken, wie ich jetzt neben dem Nick Walker zum Beispiel aussehe. Einfach für das Foto und für einfach, dass du deinen Enkelkindern
Ja,
irgendwann mal erzählen
natürlich,
kannst, hey, Opa,
klar.
steh mal neben Nick
Vor allem
Walker.
ein Wettkampf wie die Night of Champions oder New York Pro, die ich seit 20 Jahren begleiten, die mich jedes Jahr aufs Neue. Das wäre schon geil. Aber ich fühle mich schon bei einer regionalen Meisterschaft mit den anderen Konkurrenten teilweise nicht gut genug, weil da fehlt es dann vielleicht an Selbstbewusstsein oder an der Selbstwahrnehmung. Und ich weiß nicht, wie ich mich fühlen würde, wenn ich dann wirklich zwischen all den Pros, zwischen den richtigen Pros, wie ich mich da fühlen würde, wenn die sich um mich rumtummeln und ich liege dann da bei der New York Pro irgendwo hinter einer Bühne auf dem kalten Boden und werde mich fragen, Alter, was mache ich da? Dann glaube ich eher, dass ich so noch 5 Minuten vor der Bühne sage, ich weiß was, fickt euch, ich schnapp meine Tasche und gehe zum nächsten Cheesecake Factory.
Okay, also das heißt, sobald du die Karte hast, ist die Wettkampfkarriere ad acta gelegt.
Nein, das sage ich nicht, weil
Okay.
wie oft verbrennt man sich da die Fresse? Stand jetzt würde ich sagen, ich würde keinen Profi-Wettkampf machen. Aber wie oft ändern sich dann doch die Meinung, Dinge aus kleinsten Gründen und man sagt dann doch, hey, weißt du was, ich probiere es doch.
Ja. Okay.
Da ist nur eine kleine Nuance doch, dass es vielleicht passiert.
Okay, gut. Das heißt, die Hoffnung stirbt zuletzt, dass wir dich doch nochmal, nicht nochmal auf einer Profibühne sehen. Das finde ich gut. Jetzt hast du schon aktuell einen Wettkampf angesprochen mit einer Platzierung, die wohl sehr, sehr wenige verstanden haben. Das waren noch fast alle Fragen in dem Fragesticker, ging genau darum, wie du mit der Platzierung klargekommen bist und ob du die gerechtfertigt fandst. Du hast jetzt auch gerade schon Martina Olesch erwähnt,
Jawohl.
die ja auch im Gannikus Podcast ein paar Worte dazu verloren hat. Die habe ich mir gestern nochmal ganz kurz angehört, die Stelle. Wo sie sagt, sie schiebt es auf deine Präsentation und deine Bauchkontrolle. Ansonsten hättest du das Ding auch wohl gewinnen können, weil es der beste Markus war, den sie je gesehen hat.
Ja, und
Wie
dafür
nimmst
könnte
du selber die
man
Platzierung
schieben.
beim Invictus Cup wahr?
Wie?
Wie nimmst du selber dein Abschneiden, deine Platzierung, deine Präsentation beim Invictus Cup
Ja,
wahr?
also ich habe mir natürlich, ich hatte zum Glück das Medienpaket von Taifun. Jetzt muss ich, glaube ich, kurz mal warten, bis er da draußen sein Gerät eingestellt hat. Und konnte dann anhand seiner Bilder und Aufnahmen eine bessere Analyse stattfinden lassen, wie jetzt mit den Aufnahmen, die mir zugespielt wurden, kurz nachdem ich von der Bühne gekommen bin. Weil ich bin immer erst einer, ich versuche 2 Tage verstreichen zu lassen, damit die Emotionen, die ja hochkochen nach so einer Sache, nicht mein Blick trüben oder ich da irgendwas sage, was ich danach vielleicht bereue. Und was ich auch immer ganz schlimm finde, ist unsportliches Verhalten direkt bei der Pokalübergabe, denn die allerletzten, die was für eine vielleicht schlechte Platzierung oder falsche Platzierung können, sind die Athleten selbst.
Ja.
Deswegen kann ich jedem nur ans Herz legen, wenn ihr jetzt unzufrieden seid mit der Platzierung, dann spart euch die Emotionen auf, bis ihr hinter der Bühne seid. Da könnt ihr auch gerne ins Kopfkissen heulen, habe ich auch gemacht. Aber auf der Bühne habt ihr gefälligst respektvoll zu sein und nehmt den Pokal an, denn die Kollegen neben dir können da nichts dafür. So. Ich war überrascht mit dem vierten Platz, weil ich eigentlich auch überzeugt war, dass die Form gepasst hat. Und Martina hat es ja dann gestern beim Podcast bestätigt, dass ich eigentlich die beste Form hatte. Was ich mir gefallen lasse, war die Kontrolle der Mittelpartie. Das wurde tatsächlich im Laufe des Tages immer mehr zu einem Problem bei mir, obwohl wir aufgehört haben, großartig zu essen. Ich habe nur mit Rice Meal geladen, also wirklich sehr sehr einfach verdauliche Sachen. Vielleicht war es ein bisschen zu viel, aber ich hatte dann einfach einen Blähbauch. Und also keine Blähungen, sondern einen Blähbauch, was das Ganze für mich fast unmöglich gemacht hatte, den Bauch so zu unter Kontrolle zu haben, wie ich es die ganzen Wochen zuvor im Training hatte. Und das hat mich dann verunsichert, weil ich dachte, was ist denn jetzt schon wieder los? Ich habe nichts gecheatet, ich habe keinen Burger gegessen oder irgendwas gegessen, was für mich erklären würde, warum ich jetzt aufblähe. Es hat sehr wahrscheinlich damit zusammengehangen, dass ich sehr aufgeregt war. Also wenn ich aufgeregt bin, dann ziehe ich wohl Luft irgendwie in den Bauch. Und dann wurde ich unsicher, auch mit dem Posing. Was die Martina ja auch kritisiert hat, und das ist auch so eine Sache, das ist die beste Kritik überhaupt. Also objektive Kritik, bitte, bitte mehr davon. Es bringt mir nichts, wenn einer sagt, ja, du warst schlecht in Form oder dein Bauch war nicht unter Kontrolle, sondern sie hat gesagt, Markus, was du machen musst, ist, du musst schnell an die Pose kommen und hör auf rumzuwackeln. Stell dich dahin in deine Pose und dann war es das. Hat mir zum Beispiel noch nie einer gesagt. Das ist eine Sache, da kann ich dran arbeiten. Schneller in die Posen zu finden. So, dann kann ich auch mit Platzierungen, wie jetzt da beim Victus Cup, gut umgehen.
Ja. Wie waren dann die ersten Emotionen jetzt, bevor du diese 2 Tage drüber nachgedacht hast?
Ja, kannst du dir ja vorstellen, du gehst zu einem Wettkampf mit dem Gedanken, du gewinnst. Du möchtest gewinnen und du hast auch das Paket, um deine Konkurrenz zu schlagen und zu gewinnen. Und da gehst du mit dem vierten Platz von der Bühne und du hast ja die anderen Athleten auch gesehen. Und dann hast du noch zwischen den Finale und der Vorwahl hast du dann die ersten Bilder geschaut und dachtest, okay, das könnte schon gut werden. So der Georg zum Beispiel, der Bavarian Bull, der war an dem Tag einfach überladen. Wenn der in Topform gewesen wäre, mit seiner Linie und allem, dann schlägt er mich sowieso.
Der ist doch jetzt mittlerweile Profi geworden.
Ja, genau. Siehst du auch berechtigt. Da war er viel besser in Form. Pro Card geht an Bavarian Bull und von Herzen gönne ich ihm das. Da kann mit dem Ding auch noch was anfangen. Aber dann mit den anderen Platzierungen, da wurde ich. Da will ich auch nicht viel dazu sagen, weil ich dann damit die Leistung anderer schmälere, was mir nicht zusteht.
Okay. Was ich, glaube ich, an deiner Stelle frustrierend fände. Also ich meine, erstmal ist es hier nur ein Regional. Das heißt, das ist erstmal egal, wie du da abschneidest. Natürlich schön fürs Gefühl, aber im Endeffekt brauchst du nur die Qualifikation für einen Pro-Qualifier. Was mich, glaube ich, an deiner Lage da ein bisschen mehr gestört hätte, ist, dass wir ja auch schon vor knapp 1,5 Jahren eine ähnliche Situation auf der Dennis James Classic hatten. Wo ja jeder eigentlich gesagt hat, du, der Hoppe, der marschiert da oben durch oder der macht das Ding und dann bist du
Und
nicht
bin
mehr
ich
ins
nicht mal ins
Finale
Finale
gekommen.
gekommen.
Ja.
Ja.
Ist
Genau.
das irgendwie
Und
für dich so ein Déjà-vu in dem Moment, oder fragt man sich nach irgendwie nicht auch, ist das irgendwie eine kleine Verschwörung oder sowas? Stellt man nicht wilde Theorien hier auf?
ja, ganz klar. Dann schon. Also das erste Mal bei der Dennis James war das so völlig vor den Kopf geschlagen. Also, weil das war nicht mal das Erreichen vom Finale war ja drin, also nicht mal Top 5. Und du gehst, wie du es gesagt hast, zu dem Wettkampf hin und sagst, hey, Dame, du bist gut, du kannst da durchmarschieren und du kannst um die Profi-Lizenz mitfighten. Und dann kommst du nicht ins Finale und darfst direkt vor 12 Uhr oder 13 Uhr Mittag wieder nach Hause fahren. Das war schon heftig. Und das war auch in meinem Hinterkopf, ist natürlich geblieben. Jetzt fährst du auf die nächste regionale Meisterschaft und im Hinterkopf hast du dieses Erlebnis. Und du bist unsicher, egal was du eine Form du hast, es verunsichert dich. Und wenn das dann wieder bestätigt wird durch den vierten Platz, sich dann nochmal zu motivieren und zu sagen, ich mache weiter, da habe ich 2, 3 Tage gebraucht, um wirklich auch für mich zu sagen, versuch das Ganze nochmal, hör dir an, was andere sagen, sei es die Mittelpartie, sei es Posing und vor allem das mit dem Auf- und Entladen. Da gibt es noch Möglichkeiten, die ich anders machen kann. Und das ist auch der Punkt, wo ich sage, hey, das kann man nochmal anders machen, das kann besser werden, weil das Paket 2 Tage danach war in meinen Augen besser, sehr viel besser, habe ich mich wohler gefühlt. Und mein Ansporn ist es jetzt mit dem Paket, was ich mir vorstelle, einmal noch auf eine Bühne zu stehen und mich mit der Konkurrenz zu duellieren und dann eben halt auch mit Waffen, die konkurrenzfähig sind.
Korrigiere mich, wenn ich falsch bin, aber du hast doch in der Regional vor der Dennis James den Gesamtsieg geholt, oder?
Nein,
Da.
nein, 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 Klassensieg.
Klassensieg, okay.
Gesamtsieg war der Wolver.
Ah, okay, ja. Ja, klar. Stimmt. Aber es war knapp zwischen euch beiden.
Ja.
Genau, da erinnere ich mich. Das heißt, du fährst mit einem Gesamtsieg auf den Dennis James, kommst da nicht ins Finale, denkst nur, okay, was ist hier kaputt? Und ich glaube, bis heute weißt du nicht, was da jetzt genau gelaufen ist, was da falsch gelaufen ist, oder?
Ganz genau. Keine Antwort bekommen.
Hast du um Feedback gebeten?
Ja, also der Dennis James, muss ich an der Stelle sagen, der hat sich da auch nochmal bemüht und hat dann auch den Head Judge kontaktiert. Hat er gemeint, er hat ihn am Flughafen noch erwischt. Und das war halt, wie gesagt, Mittelpartie. Ich glaube, dass mittlerweile die Standardausrede von Judges ist, wenn du keine richtige Antwort hast oder vielleicht auch, ich meine, man darf ja nicht vergessen, wie viele Athleten die da bewerten an so einem Tag,
Ja.
dass die sich jetzt nicht jedes Detail von mir merken können, ist ja klar. Aber dann einfach wieder zu sagen, ja, deine Mittelpartie war nicht unter Kontrolle, das ist dann schon heftig. Ich habe dann im Nachhinein ein paar Bilder angeschaut und muss auch wieder zugeben, dass meine Mittelpartie einfach nicht so schön anzusehen ist wie von den meisten anderen. Ich habe da eine Problematik, arbeite daran, aber ich werde niemals eine Mittelpartie haben wie jetzt ein Urs oder Dennis Friedrich oder die ganzen anderen Jungs, die wirklich schmale Taillen haben. Habe ich nicht mehr. Geht nicht. Ich glaube, das ist einfach den Jahren geschuldet.
Okay. Hätte man jetzt aber auch verbuchen können, als sozusagen, okay, ich habe dem einen Judge halt nicht gefallen, abgehakt, weiter geht's. Jetzt kommt dann nochmal der vierte Platz. Wie gehst du jetzt wirklich damit um? Du hast gesagt, es hat ein paar Tage gedauert, um das Ganze abzuhaken. Ist es schon abgehakt oder was nimmst du daraus jetzt mit?
Ja, ich muss es ja abhaken. Es wird aber immer mitschwingen. Dieses Erlebnis wird mich mit all den anderen Wettkämpfen, die jetzt eventuell noch kommen, verfolgen. Ja, das hast du im Hinterkopf. Dann kommt wahrscheinlich wieder die Aufregung. Jetzt ist es dann wieder kurz vor der Bühne, alles ist cool. Jetzt kommt die Bühne, oh mein Gott, jetzt fängt es wieder an. Bleibt mein Bauch drin, bläst den wieder raus. Das macht in deinem Unterbewusstsein was mit dir. Und das hat dann wieder Einflüsse auf deine Performance auf der Bühne. Sowas verarbeitest du nie komplett. Auch die Dennis James vor 2 Jahren, die habe ich nicht komplett verarbeitet, weil es wird dir immer wieder ins Gedächtnis gerufen, wenn du zu den nächsten Wettkämpfen fährst und du dich siehst und mit den anderen vergleichst und denkst, oh, ich sehe gar nicht schlecht aus, aber ho, warte mal, bei der Dennis James habe ich mich auch nicht schlecht gefunden oder beim Invictus Cup und habe trotzdem auf die Fresse bekommen. Das heißt, es wird immer so sein, dass wenn ich auf die Bühne gehe, eine Ungewissheit mitschwingt. Und diese Ungewissheit kannst du bis zu einem gewissen Grad überspielen, aber niemals, du wirst niemals so hundertprozentig hinter dir und deiner Form stehen, wie einer, der diese Dinge nie erlebt hat. Also diese unschuldige, ich gehe auf die Bühne und ich gewinne, das habe ich gar nicht mehr. Es schwingt bei mir immer mit, dass ich falsch bewertet werde oder meine eigene Wahrnehmung von mir selbst so getrübt ist, dass ich das Gefühl habe, oh, ich bin die Elendsmaschine, ich bin der Beste, aber in Wirklichkeit, Alter, jetzt hör endlich auf mit dem Sport. Du merkst es doch, du kriegst die Profilizenz nicht. Und dann kommen natürlich auch noch Kommentare bei den Stories oder bei den Videos und so weiter, die das Ganze wieder befeuern, Benzin ins Feuer kippen, die dann immer wieder sagen, hey, der Hoppe, lass es doch endlich. Und du glaubst es nicht, wie viel Hate man abbekommt in diesem Netz. Ich habe keinem Menschen was getan und da gibt es Leute, die haben sich so auf einen eingeschossen, die den ganzen Tag gefühlt nichts anderes machen, als deine Stories zu suchen und runterzuschreiben, hey, du hast deine Mittelpartie nicht unter Kontrolle, lass es doch. Also da kann ich da Geschichten erzählen.
Ich glaube dir das. Ich glaube dir das. Ich meine, du bist ein sehr, sehr reflektierter Mensch, aber ich glaube auch ein sehr sensibler Mensch, was sowas angeht. Und ich meine, wir stehen jetzt alle so ein bisschen hier in der Öffentlichkeit. Ich kann mir es gar nicht vorstellen, wenn du halt wirklich ja diesen wunden Punkt hast und da kommen Leute und wissen das und legen bewusst dann nochmal irgendwie da Salz rein und Finger in die Wunde, ne?
Ja, aber das ist wieder das ist ein Spiegel unserer Gesellschaft. Die Unzufriedenheit, die viele Menschen mit sich selbst haben, lassen sie an anderen aus. Weiß Gott warum. Ich habe ja kein Problem damit, wenn man mich kritisiert. Wenn es objektiv ist und wirklich auch angebrachte Kritik, dann lasse ich mich auf jede Diskussion ein, auf jedes Gespräch. Aber wenn diese plumpen, dummen Kommentare einfach nur kommen, wo nichts dahinter steckt und du genau weißt, du brauchst dich auf keine Diskussion einlassen, weil die haben ihre Meinung und dann ist es immer so ein Hamsterrad oder das dreht sich wie ein Kreisel nach unten. Du sagst das und das Argument, dann kommt das und das als Antwort. Und das wiederholt sich. Und wieder hin. Und wieder her. Da brauche ich mich nicht auf Diskussionen einlassen. Mittlerweile
Ja.
bin ich und mich meine Freundin soweit dazu gebracht, die Leute einfach zu blockieren. mich gar nicht auf Gespräche einzulassen. Grundsätzlich war eigentlich meine Einstellung immer, es darf jeder sagen, was er möchte. Dafür liegen wir in Deutschland freie Meinung, aber ich muss mir nicht alles anhören. Ich muss mir nicht jede Beleidigung reinziehen oder sonst irgendwas, außer es ist wirklich, es ist angemessen, da kann man mich auch beleidigen, wenn ich mal Bockmist gebaut habe. Aber Leute, lasst mich in Ruhe, kommt mir nicht mit der Mittelpartie, das sind Dinge, die habe ich schon tausendmal gehört. Ich weiß es, wenn ihr aber einen Verbesserungsvorschlag habt, wirklich einen guten, dann höre ich mir das gerne an, vielleicht hilft es ja. Sport schon so lange macht und so viel essen muss, wie ich essen muss, dann wird es halt keine 40er-Taille mehr.
Ich meine, es ist ja jedermanns gutes Recht zu sagen, was er möchte, aber es ist
Ja.
auch dein gutes Recht zu sagen, was du dir anhörst und was nicht.
Genau. Oder das ist auch der Ton nach die Musik. Ja.
Total, total. Jetzt erlebe ich dich ja eigentlich als sehr reflektierten Menschen. Und ich glaube auch, dass du das einordnen kannst, dass du halt weißt, das sind vielleicht jetzt einfach Leute, die selber vielleicht nicht viel gerissen haben in ihrem Leben und einfach jetzt hier was loswerden wollen. Denn Neid und Hass kommt meistens von unten. Dennoch macht es ja was mit dir, weil du irgendwo anfängst, gerade so Glaubenssätze aufzubauen. Und diese Leute, die halt das kommentieren, diese Glaubenssätze stärken.
Ja.
Meinst du, dass du es durch Reflexion und Auseinandersetzung mit dir und deinen Glaubenssätzen es schaffen kannst, diese Glaubenssätze wirklich wieder abzulegen?
Nein, nie voll, nie ganz.
Okay.
Also ich bin grundsätzlich ein unsicherer Mensch, glaube ich schon immer gewesen. Immer nach der Suche oder nach dem Verlangen Aufmerksamkeit und Zustimmung. Ich habe auch ein Riesenproblem. Ich habe immer das Gefühl, ich muss mit jedem klarkommen. Everybody's Darling. Er ist ein guter Freund von mir gesagt, Everybody's Darling ist. Aber das ist so ein Ding, das ist halt in mir drin. Ich kann es auch nicht haben, wenn jemand sagt, der Hobbit ist ein Trottel, den kann doch keiner mögen. Dann denke ich mir so, okay, was habe ich denn jetzt schon wieder falsch gemacht? Was kann ich tun, damit der mich doch mag? Hat mich viel Energie gekostet, meines Lebens, meines ganzen Lebens schon. Aber es gehört halt zu mir. Also auch meine Freundin sagt immer, Schatz, du musst dich jedem gefallen und nicht jeder muss dich mögen. Sag ich, aber ich mag es halt gern, wenn die Leute mich mögen oder wenn sie schreiben, ja, sympathischste Bodybuilder in Deutschland. Wenn ich nicht der Beste bin, bin ich vielleicht doch der sympathischste. Ich sage immer, leben und leben lassen. Ich möchte keinem anderen irgendwas Schlechtes, warum muss man mir was Schlechtes tun? Und wenn es halt doch diese Menschen gibt, die unbedingt meinen, sie müssen was Schlechtes tun, dann versuche ich so wenig wie möglich Angriffsfläche zu bieten. Was aber fast unmöglich ist. Also wenn jemand dich nicht mag oder dich nicht mögen möchte, dann findet er irgendwas, was an dir auszusetzen hat.
Vor allem anonym im Internet, ja.
Oh ja. Oh, ja, ich habe, also es gibt Leute, die haben es tatsächlich mit einem richtigen Account auch mich schon gedisst. Das finde ich aber ganz cool. Was, dann kann ich dir mal privat schreiben und fragen, Digga, was ist denn dein Problem eigentlich? Habe ich dir irgendwas getan? Und da gab es auch schon den einen oder anderen Fall, wo man sich dann unterhalten hat und gemerkt hat, hey, man versteht sich ja sogar. Und dann war das auch dann zu Ende mit diesem Diss und schlechten Kommentaren. Aber kommt nur selten vor. Aber ich glaube, dass vielen Leuten gar nicht bewusst ist, dass sie, auch wenn ich so aussehe, wie ich aussehe und vielleicht manchmal angsteinflößend bin oder gefährlich rüberkomme, das bin ich absolut gar nicht. Also das ist wieder das, was ich anfangs gesagt hatte, dieses Klischee bedienen oder es ist vielleicht sogar ein Kostüm, was ich trage, um mich selbst zu schützen, um gewisse Menschen von mir fernzuhalten, habe ich diese Maske, dieses Konstrukt gebaut. Damit kann ich Leute auf Distanz halten. Wenn ich aber merke, das sind gute Menschen, die sind es wert, mich wirklich kennenzulernen, dann mache ich mich auf und zeige denen den wahren Markus Hoppe. Also nicht das, was ihr denkt, was ich bin, in erster Linie.
Glaubst du denn, dass du jetzt vielleicht noch irgendwie proaktiv ein bisschen daran arbeiten müsstest, dieses, die Judges gucken nur auf meinen Bauch, die Judges sehen mich schlechter, als ich mich sehe, dass du das so diese Denkweise so ein bisschen, ich will nicht sagen therapeutisch, aber so selbsttherapeutisch ein bisschen behandeln müsstest, weil ich nämlich glaube, dass tatsächlich auch so eine Einstellung, wenn du mit dir auf die Bühne gehst, tatsächlich auch wieder dazu führen kann, dass du wieder aufgeregt bist, dass du wieder aufgeregt atmest, Luft in deinen Bauch ziehst und so weiter. Dass so eine Spirale ist. Meinst du, es könnte dir helfen, dir da wirklich jetzt nicht professionelle Hilfe, aber vielleicht irgendwie doch ein bisschen so ein Mental Coaching oder sowas zu holen?
Absolut. Ich hatte es mit Tim Budesheim.
Ja.
Also Tim und ich sind ja seit 15 Jahren gut befreundet und mit ihm kann ich über solche Dinge sprechen, weil ich ihn selbst gefragt habe. ob er denn schon mal einen Mental Coach hatte, der unter einem ganz anderen Druck, also der leidet ja unter einem ganz anderen Druck, Leistungsdruck und Erwartungsdruck. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er schon mal einen Mental Coach genommen hat. Und er sagt, tatsächlich hat er schon, ja. Hat ihm auch geholfen. Ich versuche das noch so mit engen Freunden, Freundinnen in den Griff zu bekommen. Habe da so eine kleine Selbsttherapie. Also diese Selbstwahrnehmung ist ja ein Riesenproblem in unserem Sport, ne? Und das funktioniert bei mir eigentlich auch nur auf Videos oder Bilder. Das heißt, wenn ich mir unsicher bin, habe ich auch auf dem Invictus Cup versucht. Dann habe ich Videos aufgenommen vom Posing im Hotelzimmer, wo ich mir gefallen habe. Und wenn ich dann an der Meisterschaft selbst, wo jetzt nicht das optimale Licht ist, und ich muss aber trotzdem die Form checken und sagte, Scheiße, du wirst wieder flach. Was ist los? Verlierst du jetzt deine Muskeln? Und das ist völlig diffus. Dann habe ich meiner Freundin gesagt, Schatz, zeig mir noch mal das Handy. Wie sah ich denn auf dem Voilà. Wie sah ich im Hotelzimmer aus? Dann gucke ich mir das Video kurz an. Ich sage, ah ja, okay, so schlecht sah ich gar nicht aus. Kannst dich wieder beruhigen. So versuche ich mich selbst zu therapieren. Aber was ich nicht ausstellen kann, definitiv, ist die Angst vor der Jury. Ich kann nicht in die Köpfe reinschauen. Ich will mich nicht einschleimen oder im Vorfeld irgendwas machen müssen, damit die gut von mir denken. Die sollen mich objektiv bewerten. Wenn meine Ranzen raushängt und es sieht scheiße aus, hey, dann gehöre ich nicht auf den ersten Platz. So. Aber so völlig am Ziel vorbei zu platziert zu werden, das ist schon, das will man nicht erleben.
Versuch das abzuhaken. Ich weiß, es klingt einfacher gesagt als getan. Und dich auf die neuesten Wettkämpfe zu fokussieren. Vielleicht auch immer auf einem nicht nationalen Boden. Vielleicht ist da das Glück mit dir eher hold. Wo geht es denn für dich jetzt weiterhin?
Weiß ich noch nicht genau.
Erzähl.
Es gibt ja so viele tolle Wettkämpfe, die jetzt eben kommen. Mit Spanien, zwei Wettkämpfe, Italien. Oh, ich muss da noch mit Max drüber quatschen, welche Wettkämpfe letztendlich wir da noch besuchen. Also wird international ein bestimmt vielleicht noch zwei Wettkämpfe kommen. Sobald wir entschieden haben, welcher, werde ich es natürlich dementsprechend posten. Aber jetzt aktuell habe ich noch keinen Wettkampf im Ausblick. Aber Spanien, also hier mit Justin, der Quali hat, gemeinsam da nach Spanien. Ich glaube, das wird dann letztendlich der Fall sein, auch wenn ich mit der Gefahr, also wenn ich mit Justin dahin fliege, muss ich mich mit Justin messen.
Genau.
Und das wäre dann schon ein sehr, sehr schweres Brot oder hartes Brot.
Ja, ich wollte gerade sagen, hast du ja schon einen guten Konkurrenten ausgesucht
Ah
dann.
ja, also Justin weiß, dass ich ein Fan von ihm bin und wenn ich letztendlich gegen Justin verlieren würde, dann würde ich das mit einem Lächeln tun. Ich würde ihm den Pokal überreichen wollen, weil er es einfach dann verdient hat. Der Junge gibt einfach alles.
Ja.
Das ist so ein Arbeitstier. Ich kann nur meinen Hut davor ziehen und gegen ihn zu verlieren, wäre mir eine Ehre, so schon fast.
Ja.
Oder wenn ich ihn schlage.
Doch die New York Pro dann.
Dann gewinne ich die New York Pro.
Dann gewinnst du die. Wirst du denn so lange weitermachen, bis du diese blöde Karte in den Händen hältst?
Naja, sagen wir mal so, solange ich das Gefühl habe, mich noch zu verbessern, ich selbst hätte niemals gedacht, dass ich mich zur letzten Saison, zu jetzt, so verbessern konnte, hätte ich nie gedacht. Die Frage ist dann, kann ich denn noch mal so einen Sprung machen? Also ich bin wirklich fast 10 Kilo schwerer als beim letzten Wettkampf in der Saison zuvor. Und aktuell trainiere ich auch schmerzfrei. Es macht unglaublich Spaß. Mir macht der Sport gerade so viel Spaß wie schon seit Jahren nicht mehr. Unter diesen Umständen will ich nicht aufhören. Aber warum? Und ich würde jetzt auch nicht ausschließen, dass da nochmal eine Saison kommt. Aber ich würde gerne einen Abschluss finden. Das ist nämlich auch so eine Sache, wo ich mit vielen ehemaligen Bodybuildern gesprochen habe, vor kurzem erst wieder mit Ronny Rockel auf dem Invictus Cup. Ronny und ich, wir kennen uns auch schon sehr lange und ich, gerade was diese Thematik angeht, frage ich ihn gerne um Rat, wie er den Absprung geschafft hat, was ich an seiner Stelle tun würde, wann würde ich aufhören? Und dann sagte er auch, Markus, solange du noch so Bock hast und dir das noch so Spaß macht, also der Sport selbst, Wettkämpfe natürlich nicht, aber der Sport halt selbst, dann mach es doch. Es gibt doch keine Regeln. Es gibt niemanden, der dir vorzuschreiben hat, wann du aufhörst.
Ja.
Außer du selbst. Aber eben, ich möchte nicht einer von denen sein, die dann noch auf der Bühne stehen und selbst nicht erkennen, dass eigentlich die Zeit schon längst vorbei ist. Das möchte ich
Ja,
nicht.
ja. Ach, ich glaube, da wird dir dann deine Social Media Bubble auf jeden Fall Feedback
Ich hoffe.
geben.
Ja, aber da gibt es halt auch so Leute, die einfach,
Ja.
weil sie dich mögen, dann eventuell mit ihrer Aussage dir keine Freude machen, sondern da brauchst du dann wirklich enge Freunde, die zu dir
Ja,
sagen und dich
klar.
an die Hand nehmen, so Markus, hey, du hast eine tolle Zeit gehabt, jetzt hör mal auf.
War auch eher gerade ironisch gemeint, dass die Leute schon sagen, so, hey, geh
Ach
endlich in
so,
Rente, hör auf
sorry. Das
damit.
liegt an der schlechten Tonqualität. Ich konnte
Ja,
deine.
alles gut, alles gut. Das Ziel haben wir jetzt. Wir kommen nämlich langsam auch schon Richtung Ende hier. Ich habe zwar noch ein
Ja.
ganz großes Thema. Wenn ich das jetzt aufmache, dann sitzen wir noch 2 Stunden hier, heben uns für den nächsten Podcast auf. Welche Ziele stehen denn jetzt noch demnächst an, abseits des Sports? Du hast ja schon im Vorgespräch ein bisschen gesagt, da ist ein bisschen was mit dem Gym in Planung. Vielleicht nimmst du uns mal generell mit.
Also, dann möchte ich euch mal einweihen in meine Ziele, die nach meiner aktiven Bodybuilding-Karriere kommen. Ich habe es nie geschafft, bodybuilding-mäßig und beruflich Erfolg zu haben. Jetzt sagen viele, du hattest im Bodybuilding auch keinen Erfolg, aber für mein Empfinden hatte ich schon einen gewissen Erfolg. Und jetzt freue ich mich darauf, diese Energie, die ich da jahrelang reingesteckt habe und die Leidenschaft in das Studio zu investieren, und das meine Freundin und ich jetzt machen, um dort Erfolg zu haben. Ich möchte den Leuten hier in Freiburg Umgebung was bieten, was am Aussterben ist. Privat geführte Fitnessstudios, wo Athleten willkommen sind, wo Athleten supportet werden, wo ich mein Wissen, meine Erfahrung weitergeben kann an die nächste Generation. Da will ich mit genauso viel Feuer und Motivation und Elan weitermachen, wie ich es im Sport getan habe. Und wenn ich das schaffe und ich mit demselben Ehrgeiz und Willen dieses Studio führe, dann glaube ich zwangsläufig an den Erfolg. Und da freue ich mich extrem drauf, diese Energie umzulenken. Ich werde immer dem Sport treu bleiben, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ich bin süchtig. Ich brauche diesen Sport täglich. Aber ich bin wirklich froh, wenn ich nicht mehr gezwungen bin, in regelmäßigen Abständen mir irgendwas in den Körper zu jagen, von dem ich genau weiß, dass es mir nicht gut tut.
Ja. Verstehe. Das heißt, wo kann man dich denn überhaupt in welchem Studio genau besuchen? Für all diejenigen, die jetzt
Also Leute, wenn
auch
ihr
mal in
mal in der Nähe
Karlsruhe
seid.
oder Freiburg sind.
Genau, also Karlsruhe ist auch nicht gar nicht so weit weg. Karlsruhe, Freiburg sind 90 Kilometer.
Ja.
Das ist Gym 52, nicht Gym 52. Gym 52 liegt an der Hausnummer 52, ist im Herzen von Freiburg. Wir haben regelmäßig Leute da wie die Lena Rammsteiner oder
Ja.
die Colly Amandes von Big Zone jetzt. Die wird demnächst bald bei uns sein. Dann ist was geplant mit Tim. Das ist den kleinen Vorteil, den ich habe, weil ich jetzt schon so lange in der Szene bin. Kann ich den einen oder anderen anschreiben und sagen, hey, wie sieht's aus? Hast du mal Lust auf ein Seminar? Denn hier unten im Gebiet Südbaden, Deutschland, Süddeutschland, findet immer sehr wenig statt. Und das wollen wir ändern. Mehr Events, den Sport den Leuten näher bringen, greifbarer zu machen. Denn Social Media ist schon ganz cool, aber es ist einfach nicht echt. Es ist viel Fake, und wir wollen den Sport mehr in die Realität zurückholen und die Leute greifbar machen mit Events wie Posi-Seminar oder Meet and Greet.
Ja.
Solches.
Ey, falls du am 19. Mai nichts vorhast, komm einfach gerne rum. Schnapp dir dein Motorrad, fahr die 10 Minuten. Und dann sieht man sich da.
Wenn ich hiermit offiziell eingeladen worden bin, dann
Musst dir kein Ticket kaufen, du kannst einfach so reinkommen.
am 19.
19.
Mai
Mai.
werde ich mir notieren und
Sag's mir Bescheid.
werde mich
Ja.
freuen. Bin dabei auf jeden Fall.
Ja, falls ihr noch kein Ticket habt, kauft euch jetzt auch noch eins. Ansonsten, Markus, wie kann man dich unterstützen, wenn man sagt, hey, der ist doch der sympathischste Bodybuilder und ich finde ihn so sympathisch, dass ich ihn gerne ein wenig irgendwie unterstützen mag?
Wie könnt ihr mich unterstützen? Ich bin schon dankbar mit dem, was sie tun. Und wenn ihr mich bei Big Zone unterstützen möchtet, könnt ihr mit dem Code 10 oder bei Massive könnt ihr mich unterstützen. Bei Climax könnt ihr sogar 15% sparen mit dem Code Hoppe 15. Aber macht das bitte aus freien Stücken. Ich finde es immer
Ja.
so heuchlerisch, dann am Ende von jedem Video zu sagen, hey, und wenn ihr mich unterstützen wollt, wenn
Nee,
ihr Bock
deswegen
habt,
habe
dann
ich es ja
macht es. Wenn
gesagt.
nicht, dann bin ich euch nicht böse.
Nein, Hoppe 10 ist gemerkt, also für den nächsten
Hoppe 10
Bigso-Einkauf.
regelt überall, nur nicht bei Porsche.
Ja, schade, schade eigentlich.
Wir arbeiten dran.
Ja, Markus, ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg für die kommenden Wettkämpfe, wo auch immer die sein
Vielen
sollen.
Dank.
Ich hoffe tatsächlich, dass du noch weiter mit sehr viel Freude, Spaß und Verbesserung an diesem Sport uns erhalten bleibst und dass du dann irgendwann diese Karte da hinten aufhängen darfst.
Genau,
Das
da
geht
kommt
jetzt.
sie hin dann.
Ja, guck. Wenn ich mal auf der Ecke bin, ich schaue auf jeden Fall mal im Gym 52 rein.
Wäre mir eine große Freude. Wie gesagt, der Pullover wartet.
Der Pullover, ich dachte hier so ein Gym 52 Pullover. Ah, alles klar, geil. Der sieht schick aus. Ich dachte, da muss ich kommen. Ja, und
Und
wir sehen uns
arbeitet auch
wahrscheinlich
eher.
auch auf der FIBO.
Ja, klar. Wie gesagt, Samstag, Sonntag. Wo bist du anzutreffen?
Privat einfach da. Stehe
Okay.
an keinem Stand. Ich habe aber einen Wettkampf am Sonntag.
Ja, dann komm doch Sonntag durch, wenn du noch da bist bei Climax. Dann sehen wir uns auf jeden Fall.
Ja, ich glaube, ja, ich glaub, Mike steht da auch.
Ja.
Das heißt, euch besuche ich da mal.
Wird sich doch anbieten.
Genau. Also Leute, falls euch der Podcast gefallen hat, ich habe noch ein Thema, was ich den jungen Mann da drüben noch nicht gefragt habe. Dann müsst ihr mal ein bisschen die Kommentare glühen lassen, dass hier noch ein weiterer Podcast stattfindet oder ob wir den Jungen mal in die Massenkonferenz reinholen sollen. Ich glaube, das wird ganz gut harmonieren.
Ich bin gespannt auf
Ne?
eure Kommentare.
Ich auch. In dem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bildet euch breiter. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
War mir ein Vergnügen.